Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unsichtbar bleibt. Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt und vor allem die Perspektiven der Betroffenen. Dafür haben wir heute Gäste von der Beratungsstelle Support vom RAA Sachsen e.V. eingeladen. Möchtet ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr bei Support macht?
Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich bin Anna und ich bin Beraterin im Projekt Support hier im Büro in Chemnitz.
Ich bin Johannes und ich bin Berater im Büro in Zwickau.
Wie sieht bei euch ein typischer Arbeitstag aus? Oder gibt es da überhaupt so einen typischen Arbeitstag?
Ja, einen idealtypischen Arbeitstag gibt es so wirklich nicht. Also das heißt, wir machen vor allem eben Beratungen. Wir fahren dafür ganz oft zu Klientinnen hin, sprechen mit denen eben über alles, was die so brauchen und begleiten die aber auch zu Gericht, zu Polizeivernehmungen und auch da zu allem, wo sie sich unsicher fühlen. Genau.
Ihr habt ja tagtäglich mit den Folgen rechter Gewalt zu tun. Lasst uns deshalb einmal auf die aktuelle Situation schauen. Ihr veröffentlicht jedes Jahr eine Statistik zu rechter Gewalt in Sachsen. Vielleicht könnt ihr uns am Anfang kurz erklären, was genau wird da eigentlich erfasst und was vielleicht auch nicht.
Genau, also die Statistik erfasst rechtsmotivierte Gewalttaten, also Angriffe, bei denen Menschen körperlich angegriffen oder bedroht werden. Wichtig ist hier zu wissen, sie zeigt natürlich nur einen Teil der Realität, nämlich erstmal die Fälle, bei denen Menschen überhaupt körperlich sozusagen angegriffen werden oder verletzt werden oder eben ihnen eben damit gedroht wird. Was nicht enthalten ist, sind zum Beispiel Beleidigungen, diskriminierendes Verhalten oder das Verwenden von rechten Symbolen. Das sind Fälle, die wir dann in unsere Chronik aufnehmen, die man auf unserer Website findet. Und generell können wir natürlich nur Vorfälle abbilden, von denen wir wissen. Und viele Personen wenden sich nicht an uns oder zeigen die Fälle nicht bei der Polizei an und somit werden sie nie öffentlich. Das bedeutet, dass natürlich die tatsächliche Zahl rechter Gewalttaten deutlich höher liegt.
Wenn wir jetzt auf das Jahr 2025 in Sachsen schauen, was fällt euch da besonders auf?
Ja, wenn man unsere Zahlen sieht, könnte man so im ersten Moment meinen, die Zahlen sind zurückgegangen. Also das heißt, im Jahr 2024 hatten wir 328 Angriffe, die wir erfasst haben. Und im Jahr 2025 waren es 292 in Sachsen. Genau, gleichzeitig ist aber die Zahl der Betroffenen gestiegen, von 446 auf 456. Das heißt, wir haben zwar weniger Taten, aber mehr Menschen, die von diesen Taten betroffen sind. Das zeigt auch schon, dass bei einzelnen Taten nicht immer nur eine Person, sondern halt teilweise mehrere Personen betroffen sein können. Genau, generell beobachten wir seit einigen Jahren schon, dass gerade junge Neonazis immer wieder Menschen im öffentlichen Raum angreifen. Besonders in Städten wie Chemnitz, Bautzen, Zwickau und Taucher. Ja, in den letzten 3 Jahren hat die Reorganisation neonazistischer Strukturen durch sogenannte Kameradschaften und so Kleinstparteien deutlich zugenommen. Unsere Opferberatungsstellen warnen deshalb davor, wie erfolgreich diese Gruppen gerade junge und sehr junge Menschen für sich gewinnen können.
Könnt ihr das noch etwas konkreter machen? Also gegen wen richten sich diese Angriffe?
Ja, wir konnten das Alter von etwa 62% der direkt Betroffenen erfassen, also von rund 2/3 der erfassten Fälle. Darunter waren 73% Erwachsene und 27% der Betroffenen waren minderjährig. Und bei den Minderjährigen wiederum handelte es sich zu etwa 2/3 um Jugendliche. Und der Rest, also ungefähr 1/3, das waren tatsächlich sogar Kinder, die jünger als 13 Jahre waren. Besonders alarmierend ist, dass der Anteil der Minderjährigen unter den dokumentierten Betroffenen seit 2019 um 52% gestiegen ist. Das macht deutlich, wie gesellschaftliche Prozesse der Verrohung durch die ideologischen Einflüsse der extremen Rechten einfach greifen. Gerade in diesen jungen Altersgruppen sinkt oft die Hemmschwelle für Gewalt, was sich in ihren Einstellungen niederschlägt in Bezug auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es ist aber tatsächlich auch so, dass nicht nur Gewalt von Jugendlichen an Jugendlichen verübt wird, sondern wir auch leider sehr oft Tatkonstellationen haben, in denen erwachsene Menschen teilweise Grundschulkinder angreifen. Und das macht natürlich auch nochmal die Verrohung besonders deutlich. Wenn wir uns die Motive für die Angriffe anschauen, dann stehen nach wie vor Rassismus und Gewalt gegen Menschen, die als Nichtrechte oder politische GegnerInnen markiert werden, an der Spitze. Wir sehen aber auch, dass Angriffe auf ZeugInnen zunehmen und Angriffe im Wohnumfeld und auf Freizeiteinrichtungen haben ebenfalls zugenommen. Das sind Fälle, in denen anschaulich und klar wird, dass oft mehrere Menschen betroffen von einem rechten Angriff sein können. Positiv ist, dass queerfeindliche Angriffe im letzten Jahr zurückgegangen sind. Das hängt aus unserer Sicht vor allen Dingen mit mehr Schutzmaßnahmen bei queeren Veranstaltungen und dem Rückgang von neonazistischen Gegenaktionen zusammen. Gleichzeitig bleibt das Dunkelfeld bei Angriffen, die aus Sozialdarwinismus oder Antisemitismus heraus motiviert sind, sehr, sehr groß. Viele Betroffene erreichen uns kaum und die Datenlage ist hier insgesamt sehr lückenhaft.
Und wie sehen diese Taten, von denen ihr berichtet, konkret aus?
Ja, ein großer Teil der Angriffe betrifft Körperverletzungen. Außerdem beobachten wir eine steigende Zahl von Nötigungen, Raub, aber auch massiven Sachbeschädigungen. Das zeigt deutlich, dass rechte Gruppen versuchen, sogenannte Dominanzräume zu etablieren. Also Orte, an denen sie Angst verbreiten und Kontrolle demonstrieren können. Gerade diese Bedrohungen werden oft unterschätzt und von außen häufig nicht ernst genommen. Für Betroffene kann aber selbst eine lapidar dahergesagte Bedrohung tatsächlich sehr belastend sein. Nachdem wir 2024 einen deutlichen Anstieg der Angriffe im öffentlichen Raum verzeichnen mussten, liegen die Zahlen 2025 zwar etwas niedriger, aber immer noch deutlich über dem Niveau von vor 2 Jahren. Viele dieser Angriffe ereignen sich im Zusammenhang mit Demonstrationen, aber auch, wie schon beschrieben, im Wohnumfeld von Betroffenen. Es sind Angriffe gegenüber Freizeit- und Jugendeinrichtungen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders auffällig sind Angriffe auf alternative Wohnprojekte im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis. Außerdem gibt es auch immer wieder Fälle, die unterhalb der klassischen Gewaltschwelle liegen, zum Beispiel Fälle im Nachbarschaftsumfeld, bei denen Menschen wirklich oft über Jahre hinweg drangsaliert werden und aus rassistischen Motiven angefeindet werden. Solche Formen von Gewalt sind besonders schwer zu erfassen, da sie Betroffene oft sehr, sehr stark belasten und dennoch oft noch keine strafrechtliche Relevanz haben.
Wenn man die Zahlen jetzt hört, was ist euch wichtig, dass Menschen dabei verstehen?
So ganz platt, dass hinter jeder dieser Zahlen konkrete Erfahrungen auch stehen. Also das heißt, dass dann immer Menschen dahinter stehen, die nach einer solchen Tat ihren eigenen Umgang mit dieser Tat finden müssen. Angriffe können also bedeuten, dass die Menschen ihre Arbeit verlieren, weil sie der einfach nicht mehr nachgehen können, umziehen müssen, weil sie sich zu Hause nicht mehr wohlfühlen oder sich aus politischem Engagement oder generell ihrem freiwilligen Engagement zurückziehen. Und es ist wichtig zu betonen, dass diese Gewalt nicht zufällig passiert, sondern Menschen gezielt aufgrund von Zuschreibungen angegriffen werden. Dabei sind sie natürlich nicht als Einzelperson angegriffen, sondern sind stellvertretend als ein Teil von den TäterInnen markierte Gruppe. Genau. Ein Beispiel vielleicht, um das nochmal zu festigen, was ich damit meine mit diesem Stellvertreterangriff, ist, wenn eine Muslima mit Hijab angegriffen wird, ist es natürlich nicht, weil sie sich individuell dazu entschieden hat oder die Person, also der Täter, was konkret gegen sie hat, sondern weil er sie markiert hat als muslimische Person und deswegen abwertet und angreift. Außerdem ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, eben, dass unsere Statistik nur die Spitze des Eisbergs auch zeigt. Also das heißt, viele Betroffene melden die Vorfälle gar nicht, besonders wenn es so eine Art diskriminierendes Grundrauschen in der Gesellschaft gibt. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Betroffene weniger gewillt sind, einzelne Taten auch wirklich zu melden oder anzuzeigen, weil auch sie sich natürlich daran gewöhnen.
Wir wollen jetzt nochmal besonders auf Chemnitz schauen. Da ist die Entwicklung ja nochmal auffälliger. Was ist da passiert?
Ja, in Chemnitz sind die Zahlen deutlich gestiegen. Von 26 Fällen im Jahr 2024 auf 38 Fälle im Jahr 2025. Und auch hier nochmal, dabei handelt es sich nur um Gewaltfälle, die wir erfassen. Und alles, was darunter stattfindet, sozusagen, ist immer noch weiterhin das Dunkelfeld. Das ist tatsächlich ein Anstieg von etwa 46%. Und damit liegt Chemnitz tatsächlich sachsenweit auf Platz 1, wenn man die Angriffe im Verhältnis zur Einwohnerinnenzahl betrachtet. Ein großer Faktor dabei waren die jungen Neonazis, die Anfang 2025 sehr präsent waren, unter anderem rund um die Gruppe Chemnitz-Revolte. Diese Gruppen sind vor allen Dingen durch rechte Raumnahme aufgefallen. Damit ist gemeint, dass sie eben bestimmte Orte gezielt besetzt haben, Plätze, Parks, Treffpunkte. Und für viele Menschen, besonders für queere und linke Jugendliche, wurden diese Orte dadurch einfach zu No-Go-Areas. Am auffälligsten in Chemnitz war das wahrscheinlich in der Innenstadt oder rund um Einkaufszentren. Diese Gruppen sind aber teilweise auch gezielt an Orte gegangen, wo sie auf Menschen treffen, die nicht in ihr Weltbild passen, zum Beispiel auf Demonstrationen oder bei alternativen Jugendzentren.
Und über was für Straftaten reden wir da, die da passiert sind?
Es waren vor allem Bedrohungen, Nötigungen. Also das heißt, weniger schwere körperliche Angriffe, aber halt trotzdem sehr einschüchternd. Den Gruppierungen gelang es eine Zeit lang relativ gut, Räume zu dominieren und Angst allein schon durch ihre Anwesenheit zu erzeugen. Teilweise gab es aber auch Körperverletzungen oder Raub.
Ihr habt in unserem Vorgespräch erzählt, dass die Zahlen im Laufe des Jahres wieder zurückgegangen sind. Könnt ihr sagen, woran das lag?
Ja, tatsächlich, weil es relativ schnelle und koordinierte Reaktionen auf diese Entwicklungen gab. Die Gruppe Chemnitz-Revolte wurde geoutet, also öffentlich gemacht, auch medial. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, die mit diesen Tatpersonen sozusagen zusammengearbeitet haben, sich passende Hilfe gesucht haben, gesagt haben, hey, wir haben die hier an unserer Schule, wir sind jetzt verunsichert, wie wir damit umgehen sollen mit dem Wissen. Das heißt, es wurde da ernst genommen und es wurden sich in der Jugendarbeit Präventionsangebote gesucht und diese auch sozusagen verstärkt angeboten. Und außerdem haben sich noch weitere verschiedene Akteure sehr schnell zusammengesetzt. Und das war im Konkreten tatsächlich die Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung und die Polizei. Es gab da gezielte Gegenmaßnahmen, um Räume zurückzuerobern und sie wieder sicherer zu machen. Genau, und es gab aber auch gruppeninterne Umstände sozusagen in dieser extrem rechten Gruppierung, die dazu geführt haben, dass sie zersplittert ist oder sozusagen sich am Ende aufgelöst hat.
Du sagst, dass verschiedenste Stellen der Stadt zusammengearbeitet haben. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen?
Wie Anna das ja gerade schon gesagt hat, gab es eine Zusammenarbeit von Polizei, Stadtverwaltung und so Zivilgesellschaft, Sozialarbeit. Das hat da so gut funktioniert, weil es ein gemeinsames oder ein sehr ähnliches Lagebild gab. Das heißt, man hatte das Verständnis, dass es so eine schnelle Radikalisierung eine Gefahr in sich birgt und halt Gewalt dadurch zunimmt. Die Polizei hat dann mit erhöhter Bestreifung der betroffenen Orte reagiert, wo diese Jugendlichen immer wieder sich aufgehalten haben. Das ist natürlich, hat in der Umsetzung natürlich unterschiedlich gut funktioniert. Wir wissen auch, dass da Fehler passiert sind am Ende. Und die Zivilgesellschaft versuchte dann diese Räume mit eigenen Konzepten zu besetzen. Das heißt eben, hat dann Veranstaltungen an den Orten gemacht, hat auch einfach nur den Raum gefüllt. Das heißt, da haben sich dann Menschen getroffen. Und die Stadt förderte all diese Konzepte eben mit Geld für Demokratieförderung, für Bildung und aber auch mit der Koordination der unterschiedlichen Stellen.
Und warum ist so ein gemeinsames Lagebild dann so wichtig?
Weil man nur dann die Möglichkeit hatte, das überhaupt so klar zu koordinieren und so entschieden zu handeln. Also weil erst, wenn alle wirklich wissen, was passiert und wo diese Probleme liegen, kann man die Maßnahmen auch besser abstimmen und arbeitet nicht nebeneinander her, macht im Zweifel noch das Gleiche. Es hat sich da gezeigt, dass es essentiell ist, dass auch aufkeimende Bedrohungslagen nicht heruntergespielt werden, sondern von allen Seiten schnell ernst genommen werden. Beispielsweise, wenn es erst nur zu Bedrohungen kommt, dass man das auch schon ernst nimmt und weiß, das kann zu Gewalt kommen.
Und ja, man hat es auch so ein bisschen mitbekommen, ein wichtiger Punkt war ja auch, dass die Gruppe öffentlich gemacht wurde. Welche Rolle spielt denn die Öffentlichkeit in so einer Situation?
In dem Fall hat es eine sehr große Rolle gespielt. Durch diese Veröffentlichung wurde das Problem überhaupt erstmal so sichtbar gemacht und konnte auch nicht mehr ignoriert werden. Das hat auf jeden Fall den Druck auf unterschiedliche Institutionen verstärkt, dass sie dann auch wirklich handeln, hat aber auch dazu geführt, dass die eine gewisse Handlungsmacht dadurch hatten. Sie konnten dann sehr klar benennen, wer zu dieser Gruppe gehört und dann Konsequenzen ziehen, die Leute klar ansprechen, ohne viel rumzuraten.
Wenn ihr jetzt zurückblickt, was hat da in Chemnitz ganz konkret so gut funktioniert?
Ja, wahrscheinlich das schnelle Ernstnehmen sozusagen. Also die Vernetzung dieser AkteurInnen, die gibt es schon sehr lange und die ist auch schon sozusagen über Jahre hinweg gut gewachsen. Und dass diese dann schnell das Thema wirklich sozusagen angepackt haben und zusammengearbeitet haben, war wahrscheinlich sozusagen das Wichtigste dabei. Außerdem wurde das Thema auf den verschiedenen Ebenen gleichzeitig angesprochen. Das heißt, sowohl Präventionsansätze als auch Repression wurden hier in den Fokus genommen und natürlich ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement. Die Stadtteilrunden sozusagen, die sich das auf den Schirm geholt haben und auch wirklich schnell, konkret Dinge aus dem Boden gestampft haben und umgesetzt haben. Weiterhin sind noch konkrete Maßnahmen passiert. Da können wir schauen auf den Angriff Anfang 2025 auf das Balboa. Da hat die Polizei ja tatsächlich sehr schnell nach der Tat mehrere Verdächtige, darunter eben auch Minderjährige, ermitteln können. Dann folgten da Hausdurchsuchungen und es gab tatsächlich gezielt Interventionsgespräche mit den Betroffenen und teilweise auch mit deren Eltern, eben um sie auf die Folgen ihrer Taten hinzuweisen, was tatsächlich auch, das wissen wir, zu einem Anstieg von Beratungsanfragen im Aussteigerprogramm zum Beispiel geführt hat, von Erziehungspersonen. Und parallel dazu tauschten sich eben Polizei, Kriminalprävention, Initiativen, Stadtverwaltung wirklich regelmäßig aus, um so einer weiteren Eskalation vorzubeugen. Es gab eben immer wieder Polizeipräsenz und Kontrollen an Brennpunkten, aber eben vor allen Dingen auch sozialraumorientierte Interventionen. Also wie das vorhin schon auch Johannes gesagt hat, Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Es gab Eruierung von irgendwie so auch Fortbildungsbedarfen für Fachkräfte, die dann zu Radikalisierungsprozessen Deeskalationsmethoden weitergebildet wurden. Die Träger, die mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeiten, haben da ihre Expertise zur Verfügung gestellt und wurden in ihrer Expertise da auch ernst genommen. Und genau diese enge Vernetzung zwischen all diesen AkteurInnen hat eben dazu geführt, dass viele Maßnahmen schnell und ziemlich unbürokratisch umgesetzt werden konnten. Und ja, im Verlauf des Jahres ging dann eben die Zahl der Angriffe deutlich zurück. Die Gruppierung, die da im Fokus der Ermittlungen stand, löste sich offenbar selbst auf, auch wenn es zeitweise den Verdacht der Bildung von bewaffneten Gruppen gab und ein Verbot im Raum stand. Hier hat eben vieles zusammengespielt, aber wahrscheinlich eben auch die gute Zusammenarbeit.
Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, würde ich noch mal so eine allgemeine Frage zur Statistik stellen. Warum führt ihr oder andere Stellen solche Statistiken und veröffentlicht die?
Ja, also es gibt ja auch Statistiken von der Polizei, vom Bundeskriminalamt, von den Landeskriminalämtern zu politisch motivierter Kriminalität. Wir wissen einfach, dass es viele, viele Betroffene gibt, und zwar aus den unterschiedlichsten betroffenen Gruppen, die den Weg einer Anzeige nicht gehen. Einerseits, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass das, was ihnen passiert ist, strafrechtlich relevant ist. Andererseits, weil sie vielleicht aber auch schon negative Vorerfahrungen mit Behörden, mit der Polizei gemacht haben und diesen Weg nicht sozusagen auf sich nehmen wollen oder aber zum Beispiel Angst haben, dass durch eine Anzeige TäterInnen in einem Strafprozess zum Beispiel auch an die persönlichen Daten, an die Adressen von den Betroffenen gelangen können. Und ja, so gibt es eben viele gute Gründe sozusagen, warum Menschen auch Dinge nicht anzeigen. Und wir wissen, dass die Lücke zwischen den Straftaten, die passieren und denen, die angezeigt wird, einfach groß ist.
Ja, und teilweise hat die Polizei auch einfach eine andere Einschätzung davon, welche Straftaten, auch angezeigten Straftaten, tatsächlich rechtsmotiviert sind. Also das ist einfach was, was wir immer wieder in unserer konkreten Arbeit auch sehen, dass wir sehen, die Person wurde ganz klar aufgrund von so Zuschreibungen angegriffen und der Polizei fehlen dann aber harte Beleidigungen und harte rassistische, eben Beleidigungen zum Beispiel. Und da unterscheiden sich die Zahlen dann auch wieder und es ist da wichtig, diese Betroffenenperspektive einzubringen, die das selber eben als ganz klar rassistisch, beispielsweise rassistisch motiviert sehen.
Wir haben jetzt viel über Betroffene gesprochen. Ich würde jetzt im nächsten Teil nochmal so ein paar Fragen stellen, um genau über diese Betroffenen auch zu sprechen und vor allem so genau Unterstützungsmöglichkeiten einzugehen. Was genau, vielleicht am Anfang, was hilft den Betroffenen wirklich, also so ganz konkret?
Genau, als erstes, wenn man Betroffenen helfen will, ist es immer wichtig, diese erlebte Gewalt auch ganz klar zu benennen. Also die Betroffenen in ihren Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen ganz klar zu bestärken und auch zu benennen, warum diese Tat so passiert ist. Also heißt, wenn man das eindeutig geklärt hat oder wenn man das eindeutig macht, nimmt es die Last der Frage weg, die sich ja viele stellen. Also die Frage, warum hat es jetzt mich getroffen? Nach so einem Angriff nehmen sich die meisten Menschen oder viele Menschen selber die Schuld, geben sich viele Menschen selber die Schuld. Die Frage, war ich zu auffällig gekleidet? Hätte ich mich vielleicht nicht einmischen sollen? Habe ich mich irgendwie komisch verhalten? Aber wir wissen ja in all diesen Fällen, dass es gar keine persönliche Schuld gibt, sondern dass es, wie ich ja vorhin schon meinte, eben ein StellvertreterInnen-Angriff ist. Und dabei hilft es, das eben klar zu benennen, zu sagen, du bist nicht, warst nicht selber gemeint so. Es hilft auch, bei diesen Menschen, bei den betroffenen Menschen zu bleiben. Nicht unbedingt immer vor Ort zu bleiben, aber eben emotional. Man sollte den Kontakt zu den Betroffenen weiterhalten. Hierbei geht es dann nicht darum, alle Fragen zu beantworten, sondern einfach sich diese Fragen gemeinsam zu stellen und auch einfach gemeinsam wütend darüber zu sein, dass so etwas überhaupt passieren kann. Es hilft auch zu verstehen, was nach einer Gewalterfahrung bei den Menschen passiert. Also, dass die Verarbeitung sehr unterschiedlich auch aussehen kann. Wir sehen trotzdem aber Muster in dieser Verarbeitung, die sich dann immer wieder wiederholen. Am häufigsten ist es zum Beispiel, dass Betroffene nach einer Tat erstmal schlecht schlafen, sich aus ihrem Alltag zurückziehen und versuchen, Situationen zu vermeiden, die sie an die ursprüngliche Angriffssituation erinnern.
Genau, vielleicht da noch zur Ergänzung, da kann es dann eben wirklich hilfreich sein, wenn Menschen zum Beispiel vermeiden, nach draußen zu gehen, mit der Bahn zu fahren, gewisse Wege einfach gemeinsam mit den Betroffenen zu machen, zu sagen, hey, wollen wir gemeinsam das erste Mal wieder einkaufen gehen? Wollen wir gemeinsam das erste Mal wieder Bahn fahren? Einfach, weil wir wissen, wenn man sich dieser Vermeidung so hingibt, dann können sich da eben leider sozusagen noch weitere Symptome auch einschleichen oder man kommt da schlecht wieder raus. Und andererseits ist es halt zu einfach zu sagen, ja, das ist dir jetzt passiert, aber wahrscheinlich wird es nicht nochmal passieren und du musst einfach wieder rausgehen, dann wird alles besser. So einfach ist es eben nicht, weil es ist ja eine real existierende Bedrohung hinter dieser Angst, die dann da mitschwingt. Und genau, da können tatsächlich FreundInnen auch sehr, sehr gut unterstützen.
Wenn in meinem FreundInnenkreis jetzt jemand betroffen ist, worauf sollte man da achten? Was sollte man auf jeden Fall nicht machen? Was sollte man vermeiden?
Ja, ich glaube, am wichtigsten ist es tatsächlich, da nicht so eine große Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Denn das Falscheste, was man aus so einer Sorge heraus machen kann, ist dann eben nichts zu tun, sozusagen, und irgendwie aus so einer Sorge heraus auf Abstand zu gehen. im Zweifel, also der Mensch ist ja immer noch eine mündige Person und man kann natürlich fragen, hey, was brauchst du? Und Dinge gemeinsam ausprobieren. Was ist hilfreich für dich? Und wenn es eben das gemeinsame Spazierengehen ist oder nur das Nebeneinandersitzen, wenn man irgendwie nochmal durch Social Media scrollt und es vielleicht in dem Moment zu belastend sein könnte, es allein zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem so ein paar Don'ts und das ist auf jeden Fall der angegriffenen Person keinen Druck machen. Also es sollte wirklich im Vordergrund stehen, was die Person akut braucht und nicht, was das Umfeld vielleicht will oder was mir persönlich in dieser Situation helfen würde, weil hey, wir sind alle unterschiedlich. Auch bei dem Thema geht man mit so einem Fall an die Öffentlichkeit, macht man da Öffentlichkeitsarbeit zu, nutzt man das vielleicht auch für den eigenen politischen Aktivismus. Das kann man natürlich alles tun, wenn das in Absprache und mit Willen der Betroffenen passiert, aber das sollte auf gar keinen Fall sozusagen so das die erste Motivation dahinter sein. Genau, und wie wir schon gesagt haben, es ist halt ganz, ganz wichtig, den Erzählungen Glauben zu schenken und nicht in sowas reinzugehen von, ja genau, hättest du da irgendwie was anderes machen können oder so, weil sich diese Taten eben stellvertretend an eine ganze Gruppe wenden. Genau.
Wie kann man im normalen Alltag solidarisch mit Betroffenen Personen sein? Gibt es da Möglichkeiten, was man da machen kann jeden Tag?
Naja, wenn man so durch sein Leben geht, würde ich sagen, dass erstmal ganz allgemein wichtig ist, nicht wegzuschauen, wenn man rechte Gewalt mitbekommt. Und wenn es tatsächlich zu Gewalt kommt, diese Gewaltsituation auch irgendwie zu unterbrechen. Also einfach, dass es nicht immer weiter eskaliert, sondern man dazwischen irgendwie einen Cut setzt und die Möglichkeit gibt, dass das wieder auseinandergeht. Dabei ist trotzdem wichtig, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Niemandem ist geholfen, wenn nur eine weitere betroffene Person damit geschaffen ist, sondern man sollte darauf auch schauen. Genau, konkret kann man in so Momenten aber helfen, dadurch, dass man zum Beispiel Zeugenschaft anbietet. Auch da wieder eben nur, wenn man sich sicher fühlt. Und was man eigentlich immer machen kann, ist nach so Angriffenden den Betroffenen supporten. Also das heißt, man kann sie vor allem ganz viele Fragen stellen, Fragen zu, ob man irgendwen anrufen kann, ob man die Person vielleicht nach Hause begleiten kann oder irgendwie an einen sicheren Ort begleiten kann. Und man kann immer die Nummer von Beratungsstellen wie unsere aushändigen. Genau, und im krassesten Fall, wenn es tatsächlich zu Gewalt gekommen ist, natürlich erste Hilfe leisten. Also einfach gucken, dass den Menschen körperlich gut geht, soweit es einem möglich ist. Nach der Tat, auch schon direkt nach der Tat, wissen wir einfach, dass es in der Verarbeitung für Betroffene total wichtig ist, dass direkt die Tat als solche benannt wird. Dass dann keinen Moment gibt von, das war ja eine komische Auseinandersetzung, sondern krass, der hat dich gerade rassistisch angegriffen. Weil einfach dann die Leute damit besser umgehen können, das direkt schon einordnen können. Und was man immer, nachdem man so Gewalt mitbekommen hat, machen kann, ist ein Gedächtnisprotokoll anfertigen. Also eben alles, was man erlebt hat, was man gesehen hat, aufschreiben und das Gedächtnisprotokoll im Zweifel auch den Betroffenen zur Verfügung stellen. Und ich würde, um nochmal auf die konkrete Frage auch noch ein bisschen weiter einzugehen, man kann natürlich oder hat eine Verpflichtung, in Diskursen so im Alltag auf die Lage von betroffenen Gruppen aufmerksam zu machen. Also eben nicht einfach nur bei sich selber zu bleiben und sagen, naja gut, wie geht's mir eigentlich, wenn es eben eine rechte Hegemonie in der Stadt geht, oder wenn es irgendwie zu rechter Gewalt kommt, sondern wie geht es Betroffenen damit, was können wir für Betroffene da tun? Und genau so auf die eigenen Räume und die eigenen Gruppen, in denen man sich bewegt, auch da kann man sich überlegen, ob da die Stimmen von Betroffenen einen Raum haben und ob, wenn die da irgendwie geäußert werden, noch ernst genommen werden. Und wenn das nicht der Fall ist, was kann man tun, um das zu ändern, das auch tatsächlich ernsthaft anzugehen?
Habt ihr da Beispiele aus eurer Arbeit, also natürlich anonymisiert, wo Unterstützung gut funktioniert hat, also von denen ihr uns jetzt hier erzählen könnt?
Also tatsächlich würde ich sagen, wenn man sich an die schon genannten Basics hält, heißt nichts gegen den Willen der Betroffenen, alles im Tempo der Betroffenen, dann ist Unterstützung wirklich immer hilfreich gewesen. In allen Fällen, in denen wir sozusagen davon gehört haben, dass ZeugInnen eingeschritten sind, dass FreundInnen danach sozusagen auch Care-Arbeit übernommen haben. Also all unsere Erfahrungen belegen das, aber eben auch Studien, die ganz klar sagen, ein unterstützendes Umfeld ist für die Verarbeitung von solchen Taten total hilfreich und es minimiert zum Beispiel auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Traumafolgestörung bildet. Genau, das heißt, es ist wirklich so das Ding von go for it, sprech die Leute an, ich habe gehört, dir ist da was passiert, brauchst du was? Und im Zweifelsfall kann man natürlich immer ein kleines Care-Paket wenigstens vor die Wohnungstür stellen.
Und wenn Menschen jetzt äußern, dass sie Angst haben, was falsch zu machen, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, aber was würdet ihr konkret auf die Aussage hin, ich habe aber Angst, was falsch zu machen, was würdet ihr da sagen?
Also ich glaube, das Falscheste eben, was man machen kann, ist, rechte Gewalt nicht zu thematisieren. Weil das ist ja auch der große Kampf, den wir als Beratungsstellen, aber auch Aktivistinnen immer wieder führen. Das Herunterspielen von rechter Gewalt und ihren Auswirkungen. Und wenn man sich da von der Angst, was falsch zu machen, leiten lässt, dann nährt man das ja eigentlich nur noch.
Und ab wann ist es dann wichtig, professionelle Unterstützung wie eure bei Support einzubeziehen?
Ja, also im Endeffekt kann man uns sozusagen ab Minute 1 natürlich mit einbeziehen. Und gerade wenn man das Gefühl hat, ich habe hier Angst, etwas falsch zu machen oder ich bin mit der Situation überfordert, egal ob als direkt betroffene Person oder im Umfeld, als Freundin, Angehörige, macht es auf jeden Fall Sinn, sich bei uns zu melden, weil dann können wir einfach gemeinsam schauen, wo liegen denn die Unsicherheiten, wie kann man denn damit umgehen, was könnte ein guter Weg sein, sowohl für ZeugInnen als auch eben das Umfeld als auch Betroffene. Und dann natürlich auch bei all den sachlichen Fragen, die mit so einem Angriff einhergehen. Das kann ja manchmal die Frage sein, sollte ich das jetzt anzeigen oder nicht? Manchmal liegt das ja gar nicht in meiner Hand. Manchmal hat ja jemand anderes die Polizei gerufen und es ist schon eine Anzeige geschrieben worden, dann ist natürlich immer die Frage nach, hey, wie kann ich da meine Daten schützen? Aber auch, wie finde ich solidarische und geeignete AnwältInnen? Also mit all diesen Fragen kann man natürlich auch immer zu uns kommen und natürlich auch mit dem Thema von, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinen Ängsten um, mit vielleicht auch, wirklich Verhalten, was ich doll geändert hat, wo man sich dann auch selbst über sich wundert, ne? Nicht mehr gut schlafen zu können, sich zurückzuziehen und so weiter und so fort. Das sind vielleicht auch Themen, die Freundinnenschaft überfordern können. Und dafür gibt es eben auch uns.
Danke. Gibt es sonst noch was, was ihr gerade noch loswerden wollt oder ergänzen wollt?
Vielleicht einfach nur danke für die Einladung und passt auf euch auf und passt aufeinander auf.
Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt auch. Genau.
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.